alle Fälle sollte man hinterfragen, warum Neonazis denn auf einmal so massiv versuchen, in der Tierrechtsszene zu punkten und auch tatsächlich versuchen, vegan oder auch eben fleischlos leben zu können.
Ja, vielleicht können Sie uns da helfen. Warum tun Sie das?
Der Gedanke ist eigentlich gar nicht neu. Darum ist es eigentlich überraschend, dass viele Menschen darüber so überrascht sind, dass es so ist. Schon 1871 in der völkischen Bewegung hat es Veganer gegeben, die eindeutig antisemitische Positionen bezogen haben. Das er einfach nur an Paul Förster oder an Bernhard Förster erinnert, aber auch an Richard Wagner, die vehement antisemitische Positionen forcierten und gleichzeitig für Tierrechte und gegen Tierfolter ins Felde zogen.
Also die meisten Begründung für Vegetarismus ist ja, ich esse deshalb kein Fleisch, weil ich nicht möchte, dass Tiere getötet werden. Das ist die eine Seite, eine sehr, sag mal, liebevolle Geschichte. Auf der anderen Seite grenzt man sich von einem Teil der Mitmenschen ab oder grenzt diese ab, um sie tiergleich zu machen oder am Ende sogar in die Vernichtung zu schicken. Wie kommt dieses schizophrene Denken zustande?
Ja, das ist gar nicht so schizophren, wie sich das eben gerade anhörte. Das Besondere in der rechten Tierrechtsszene ist, dass sie eigentlich die gesamte Moderne, also die kapitalistische Wirtschaftsweise, aber auch die Lebensweise, wie wir heute leben, aber auch die Medizin als eine völlig von der Natur des Menschen entfremdete Daseinsform definieren. Und da klingt es schon ein bisschen an, wenn man dann genauer liest, sich die Quellen der frühen Schriften anschaut, hört man raus, beziehungsweise kann man herauslesen, dass die Moderne hier gleichgesetzt wird als ein jüdisches Projekt. Und da schließt sich dann auch die Kette sozusagen. Es sind antisemitische Positionen gegen Tierfolter, für germanische Ernährung, und wo man dann feststellen kann, wie eng da was miteinander gestrickt ist. Interessant finde ich in der Debatte, dass eigentlich das kaum thematisiert wird, dass es schon so früh diese Überschneidung gegeben hat. Das erinnert mich übrigens auch an Diskussionen, wie wir sie aus anderen Bereichen kennen, wo man eigentlich immer denkt, in der öffentlichen Wahrnehmung, das ist doch links besetzt, das ist alternativ besetzt, da haben doch Rechte überhaupt noch nie was zu gesagt. Ich erinnere hier nur an die Ökologiebewegung, womit nicht man gleich sagen kann, das ist immer ein von links besetztes Feld gewesen. Im Gegenteil, auch dort hat es ganz viele rechtsextreme Organisationen schon, wie gesagt, seit 1871, aber eben auch bis heute gegeben. Und die Debatte, wie wir sie gerade erleben, geht auch in diesen Bereich hinein, wie wir es schon erlebt haben, dass eigentlich abgewehrt wird, so nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf.
Welche Rolle nimmt denn dann der Fleischesser zum Beispiel bei Förster oder bei den Rechten dann ein? Also wenn Sie dann, also Sie, meine ich damit, die Neonazis, dann auf Fleisch verzichten, wie ist dann der Gegenwart? Ist der dann auch jüdisch besetzt?
Pauschal erstmal so nicht. Es wird davon aber ausgegangen, dass, wie es so schön in Ihren Schriften immer heißt, fremde Erzieher uns in die ungermanische, in die jüdisch-christliche Schule genommen hätten und wir deswegen eben dem Genuss des Fleisches verfallen seien und allen anderen modernen Lebensweisen. Das heißt, man wirft dem einzelnen Aasfresser dann nicht vor, dass er Jude ist, aber man wirft ihm vor, dass er das Deutsche, das Germanische, das Arische sozusagen verloren hat. Und da hoffen natürlich jene Theoretiker damals eben, dass sie über die Tierrechtsposition, über die Kritik an der Tierfolter, an den Vivisektionen tatsächlich auch die Menschen umerziehen können zum germanischen Geiste.
Mir klingt das alles so ein bisschen nicht das, was Sie sagen, sondern das, was Theoretiker wie Förster dann meinen. Es kommt mir jetzt wirklich nicht so einfach in den Kopf. Auf der anderen Seite hat man ja das tolle, große Bild der Germanen, die zwar Ackerbau betrieben, aber gleichzeitig das Land hier Ober gemacht haben und quasi als Reichsnährstand dann später verkörpert, mit fetten Vieh dann auch zu handen waren und das natürlich dann auch verspeisten, also auch die Härte des Erdständigen sozusagen. Und das wird dann aufgelöst dahin, dass man am Ende eine Moderne hat, die dann plötzlich fleischfressend ist. Das kommt mir nicht im Sinn. Wie funktioniert denn, das würde mich mal interessieren in diesem Zusammenhang überhaupt, gab es dann eine Auseinandersetzung innerhalb des rechtsextremen Randes, damals wie heute, wo Sachen dann auch gegenüberstanden, die sich meinetwegen jetzt im Vegetarismus dann abspielten oder auch jetzt in anderen Rollen, wo es jetzt um Lebensführung geht.
Ja, auf alle Fälle. Es hat natürlich schon immer in der rechtsextremen Szene Auseinandersetzungen in verschiedenste Positionen gegeben, gerade im Bereich Umweltschutz, Tierschutz oder eben auch schlicht und einfach in der Frage der Ernährung. Aktuell können wir gerade auch erleben, dass in verschiedenen extrem rechten Ökologiezeitungen, die also aktuell auf dem Markt sind, tatsächlich auch einige Autoren sich beschweren, dass in der Szene tatsächlich Fleisch gegessen wird. Da gibt es dann auch so ein bisschen den Witz innerhalb der Szene, dass eben Udo Vogt, der NPD-Bundesvorsitzende, wahrscheinlich niemals jemand sein würde, der auf sein Fleisch verzichten möchte. Aber diese Ambivalenzen werden ausgehalten und vor allem merkt man eigentlich, dass es hier eher eine Ausdifferenzierung der Szene ist. Gerade aktuell erleben wir im Milieu der freien Kameradschaften, wo gerade so Tierrechtsposition und Veganismus groß Thema sind, dass das auch ein Versuch ist, andere subkulturelle, jugendkulturelle Bereiche für sich mit zu nutzen, sie zu besetzen und auch natürlich zukünftig auch versuchen, dort andere Jugendliche mit diesen Positionen anzusprechen.
Jetzt gibt es ja zwei Sachen, mindestens zwei Wege damit umzugehen. Jetzt nicht nur im Bereich des Vegetarismus, hin zu über die Kleidung oder Musik hören oder was auch immer. Also auf der einen Seite, das ist eine Tendenz, die seit einigen Jahren verstärkt läuft, dass sich Rechtsradikale verschiedener Moden, verschiedener Stile oder verschiedener subkultureller Jugendbewegung ja annähern, angleichen und kaum noch erkennbar sind. Jetzt machen sie, was ich denke nur an diese Sache mit dass sie plötzlich die arabische Welt für sich entdecken, dann Palästinensertücher tragen und so weiter. Und plötzlich ist auf der linken Seite dann da plötzlich dieses Palituch, auch so eine quasi eine Ikone aus den 70er und 80er Jahren, ist dann plötzlich völlig verpönt. Jetzt wären sie Vegetarier. Das heißt, ich habe da manchmal das Gefühl, dass man sich hier in der Linken dann derart an dem Verhalten der Nazis reibt, dass man dann indirekt dann sich von denen da beeinflussen lässt, dass man das, was die tun, plötzlich nicht mehr tun kann. Sehen Sie das ähnlich? Haben Sie eine ähnliche Beobachtung?
Nein, also ich wäre sehr vorsichtig. Nur weil Rechte irgendetwas tun, heißt das noch lange nicht, dass Linke das nicht tun können. Hier muss man einfach auf die Inhalte genau schauen. Und da, glaube ich, gibt es manches Mal ein, zwei, drei Schwierigkeiten. Sie haben mir eben gerade auch gesagt, plötzlich machen die irgendwas, plötzlich greifen sie dieses oder jenes auf. Ich würde sagen, nein, nicht plötzlich. Plötzlich nehmen wir das wahr. Vor allem fällt dabei doch eher auf, wie wenig wir eigentlich von der Geschichte der rechtsextremen Ideologie, von den Strukturen seit 1871 in Wirklichkeit wissen, wie wir das verinnerlicht haben, um in der politischen Auseinandersetzung eingreifen zu können gegen die aktuelle Neonazi-Szene. 1871, das ist schon sehr lange her, und schon damals haben sie diese Themen wie Ökologie, Tierschutz, um nur zwei zu benennen, besetzt, haben dort sich mit Linken auch über diese Themenfelder gestritten. Heute erlebt man eher, dass man immer so ein bisschen tut, nee, das kann ja gar nicht sein, dass die von rechts auch dieses Thema sozusagen irgendwie instrumentell aufgreifen würden. Hier muss schon betont werden, das hat eine lange Tradition und ist auch eine lange Tradition der Auseinandersetzung sozusagen in diesen Themenfeldern. Darum glaube ich auch eher, dass Verschweigen überhaupt nichts bringt und sich die Themen wegnehmen lassen erst recht nicht. Hier geht es wirklich darum, dann die Auseinandersetzung zu suchen. Und es gibt dann eben auch Unterschiede zwischen linken und rechten Tierschutzpositionen oder Tierrechtspositionen. Nur die muss man dann auch eindeutig ins Feld der Auseinandersetzung führen.
Also das heißt, Ihr Tipp, man sollte sich historisch auch informieren und Sachen lesen. Wo findet man sowas? Wo kann man sich informieren?
Gerade zu dem Themenfeld rechter Tierschutzbewegung gibt es vereinzelte Literatur, aber hier muss man leider wirklich sagen, da ist auch eine kleine Forschungslücke und wir stellen auch gerade fest, dass das es natürlich auch schwieriger macht, was im Umkehrschluss übrigens auch zur Folge hat, dass man gerade bei den aktuellen Tierrechtlern aus der Neonazi-Szene, man auch feststellen kann, dass die wirklich vieles nur in Häkchen nachplappern, was sie von links aufgreifen. Und dafür kann man sie ja schon heftig kritisieren und auch genau auf ihre inhaltlichen Widersprüche irgendwann hinweisen.